Ja, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ich stehe jetzt ein bisschen unter Druck, weil ihr alle eine gute Predigt erwartet. Mal gucken. Schauen wir mal. Ich würde gern noch mal mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag und Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns mit in deinen Gedanken, in dein Herz nimmst, dass es nicht irgendwelche Mario-menschlichen Worte bleiben, sondern ich bitte dich darum, dass du mit uns redest. Amen. Die Bewegung stoppen, das war sein großes Ziel. Sie machte ihn wahnsinnig, Wut kochte in ihm hoch, Anhänger ausfindig machen, ausschalten und weg mit ihnen, es machte ihn alles rasend. Und kurz vor seinem Ziel wird er gestoppt. Plötzlich steht er im Spotlight, er wird von Licht umstrahlt, stürzt zu Boden. Es war keine Faust, die ihn da vom Pferd, Esel, was auch immer, runtergeholt hat, aber er kann nicht widerstehen. Und dann hört er diese Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Kann ich auch mitlesen, glaube ich. So wird es uns erzählt. Jesus stellt sich also ihm entgegen und redet mit ihm. Es sind andere Männer bei ihm, die hören diese Stimme auch, sehen aber niemanden. Sie stürzen auch nicht zu Boden. Sie scheinen nicht dermaßen geschockt zu sein. Obwohl sie auch dabei sind, sind sie nicht so betroffen wie Saul. Sie sind irgendwie distanzierter, diese anderen Männer. Die Szene spielt sich also vor allem zwischen Jesus und Saulus ab. Sieht er eigentlich Jesus? Hört er ihn? Nur? Auf jeden Fall, als er wieder aufsteht, ist er blind. Alle Kraft ist von ihm gewichen. Jesus hat ihm gesagt, was er tun soll. Es war keine Frage, die Jesus ihm gestellt hat, sondern einfach die direkte Anweisung, dass der nächste Vers 6. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Saulus wird nie gefragt, ob er sich bekehren will. Jesus hat ihn einfach aufgesucht, aufgehalten und berufen. Punkt. Und dann sagt er ihm, was als nächstes zu tun ist. Und was Paulus erlebt hat, spiegelt sich in dem wider, was er später denkt. Er hat sich nicht zu Jesus bekehrt, sondern Jesus hat ihn bekehrt. Er hat ihn einfach rausgeholt. Saulus wird so von einem Verfolger zu einem Nachfolger. Und damit sind wir bei dem Thema für diese Predigtreihe, für diese Predigt auch Nachfolge. Und ich finde, Nachfolge gehört zur DNA des Christentums. Jesus fordert Menschen auf, ihm nachzufolgen, tut das immer wieder. Christsein sind nicht irgendwelche Glaubenssätze, die man unterschreibt und richtig findet oder irgendwelche spirituellen Versenkungen, sondern vor allen Dingen eine Person, mit der man verbunden ist und der man hinterherläuft. Mobiler Glaube haben Hauke und ich diese Reihe genannt. Also es ist eine unübersichtliche Welt. Ich weiß nicht, ob du dein Leben übersichtlich findest. Ich war gestern tauchen. Ich mache dieses Jahr so einen Tauchschein mit zwei von meinen Töchtern und war jetzt zum dritten Mal im See unterwegs. Und das ist irgendwie lustig oder auch manchmal nicht so lustig, weil wenn du in so einem See bist, am Anfang geht das noch, aber irgendwann oben und unten sieht alles gleich aus, links, rechts. Wenn du nicht irgendwo Grund siehst oder eine Wand an der, dann sieht alles gleich aus. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo du bist. Und das Einzige, was zählt in dieser Situation, ist irgendwie den Tauchlehrer im Blick behalten und dranbleiben. Weil sonst bist du völlig verloren. Der weiß irgendwie komischerweise, wo er unterwegs ist. Ich wusste es überhaupt nicht mehr. Diese Welt ist unübersichtlich und ich finde das manchmal unübersichtlich. Das ist auch manchmal so, dass alles gleich aussieht. Du weißt gar nicht mehr, was hier eigentlich richtig ist. Also, Nachfolge in einer unübersichtlichen Welt. Mobiler Glaube deshalb, weil Nachfolgen damit zu tun hat, unterwegs zu sein. Es geht nicht um Nachsitzen, sondern Nachfolgen. Nachfolge betont, dass es etwas zu tun gibt. Bei der Nachfolge lerne ich. Ich schaue jemanden an. Ja, das habe ich falsch gemalt, egal. Und laufe hinterher. Wie kommen wir eigentlich dazu, nachzufolgen und was genau passiert eigentlich dabei? Also was ist vorher, was passiert danach? Dem möchte ich ein bisschen mit euch nachgehen. Erstmal im Laufe der Kirchengeschichte spielt Nachfolge eine total wichtige Rolle. Ja? Es ist schon 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und sie hat ganz unterschiedliche Formen angenommen, aber es spielte immer wieder eine Rolle. In den ersten Jahrhunderten hieß Jesus nachfolgen für viele, Jesus bekennen und mitunter dafür sterben, umgebracht werden. Dazu stehen, obwohl es gefährlich ist. Bis heute ist das immer wieder der Fall. Später war eine Form der Nachfolge die Bewegung in den Klöstern, was immer man darüber denkt. Also sich von der Welt trennen, sich ganz dem Glauben widmen, Bibelstudium, Gebet, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Im Mittelalter erschien ein Buch, das bis heute das christliche Buch ist, das in die meisten Sprachen übersetzt ist und angeblich das meistgelesene Buch ist, christliche Buch. Es heißt Imitatio Christi, also Nachahmung Christi. Nachfolge, nachahmen. Es geht in diesem Buch um, ich habe es nicht gelesen, angeblich um Themen wie Beten, Beschäftigen mit der Bibel, Versuchung widerstehen. Das ist im Rahmen von Klöstern entstanden. Imitatio Christi. Auch die Kreuzzüge wurden als eine Art Nachfolge betrachtet. Nicht alles ist unbedingt sinnvoll. Mystik, Nachfolge, auch eine Art der Nachfolge. In den letzten beiden Jahrhunderten verschwand die Nachfolge in der kirchlichen Landkarte von der Bildfläche. Redete kein Mensch mehr von, in der westlichen Welt jedenfalls nicht. Spielte überhaupt keine Rolle mehr. Das, was zählte, war Rechtfertigung und Glaube. Über diese Themen ging es ständig, aber Nachfolge, wenn ihr mal von den letzten zwei Jahrhunderten irgendwelche Bücher über Nachfolge in der kirchlichen Landschaft sucht, werdet ihr nichts finden, sondern nur in bestimmten Sparten. Es gibt nämlich drei Ausnahmen. Und die sprechen für sich. Die erste Ausnahme, 1937, erscheint das wohl meistgelesene und einflussreichste Buch, das Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat. Der Titel Nachfolge. Darüber schrieb zu seiner Zeit sonst keiner, nur er. Und Bonhoeffer kritisiert, dass Gnade zur Schleuderware geworden ist. Also es wird nicht mehr erwartet, Gott zu gehorchen, sondern es geht nur noch darum, Gott ist gnädig. Und diese Gnade ist laut Bonhoeffer einfach billig, Ramsch, wird so verkauft. Und ihm war völlig klar, in einer Nazi-Diktatur kommt es darauf an, dass Menschen Verantwortung übernehmen, etwas tun und richtig handeln. Jesus beruft von ihm zu lernen und zu tun, was er für richtig hält, nachfolgen. Verantwortung ist für Bonhoeffer ein ganz wichtiges Stichwort. Auch wenn man nicht immer weiß, was wirklich richtig ist, ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Typisch also, er schreibt ein Buch, Nachfolge, tu was. Die zweite Ausnahme neben Bonhoeffer ist die Befreiungstheologie, die in den 60er Jahren entstanden ist. Vor allen Dingen in Ländern, in denen Menschen massiv unterdrückt werden. Und auch hier geht es darum, Mensch, Glaube ist doch nicht, was du nur unterschreibst, sondern es geht darum, Veränderung zu bewirken gegen Unterdrückung. Auch da spielt Nachfolge eine wichtige Rolle. Die dritte Ausnahme, Pietismus. Bei ihm spielt Frömmigkeit, innere eigene Frömmigkeit eine große Rolle. Nicht Tradition und irgendwie die große Kirche und was sie macht, sondern glaubst du eigentlich selbst und folgst du Jesus nach. Also da spielt das eine ganz große Rolle. Deswegen, wenn ihr Bücher über Nachfolge sucht, alle Bücher, die es gibt, kommen eigentlich aus der Freikirchenbewegung. Katholische und evangelische Kirche sagt dazu gut wie nichts. Sie schreiben sogar, wenn man da den pädagogischen Dingen nachschaut, naja, mit der Nachfolge, das wird so von den ganzen Pietisten, Freikirchen ein bisschen missbraucht. Das ist ein schwieriges Thema, schwierig. Können wir nicht so richtig viel mit anfangen. Vorsicht. Ich habe auf diese Predigtreihe so richtig Bock, habe ich gemerkt. Weil ich weiß, Jesus ist kein Theoretiker. Bei ihm finde ich so beeindruckend, dass das, was er sagt und das, was er tut, so zusammenkommt. Er sagt unglaublich krasse Sachen, aber es passt zu dem, was er lebt. Er ist kein Schaumschläger, verbreitet keine Worthülsen und deswegen scheint es so bedeutsam, von ihm zu lernen und nachzugehen. Und Nachfolge ist für mich ein Herzensthema. Es ist eins, das mir... So, wo war ich denn jetzt überhaupt? Ah ja, Nachfolge ist für mich ein Herzensthema, ist auch eins, was mir, also ich bin fromm aufgewachsen im engen konservativen Rahmen, sage ich mal, was ich irgendwie sehr lange sehr schwierig finde. Und je länger ich unterwegs bin, desto mehr merke ich, dass das sehr hilfreich und befreiend auch ist. Ich finde, dass es ein Herzstück ist, sich mit Jesus zu beschäftigen, ihn besser kennenzulernen. Es ist nicht die Tradition, die zählt, nicht die Meinung von anderen oder auch nicht von mir selbst, sondern ihm folgen, verstehen, was er meint. Nachfolge ist nicht, ich mache dasselbe wie er. Ich muss kein Wanderprediger werden. Ich muss mich auch nicht kreuzigen lassen. Sondern Nachfolge ist, ich schaue dich an und ich lerne von dir. Ich lerne dich kennen, von dem, wie du bist und hoffe, dass das auf mich abfärbt. Und dabei habe ich entdeckt, manche behaupten, Jesus nachzufolgen, aber das, was sie tun, scheint mir überhaupt nicht zu Jesus zu passen. Das hat zwei Gründe. Zum einen handeln Christen nicht immer christlich. Das ist zwar schmerzhaft, gehört aber dazu und ich befürchte, das ist bei mir nicht anders. Wir sind eben alle nur Menschen. Und zum Zweiten, Nachfolge findet nicht alles richtig, was Christen tun. Ich folge nicht Christen nach, sondern Christus. Er ist dabei im Fokus. Also mir ist völlig klar, nicht alles, was Nachfolge heißt, ist auch Nachfolge, meine ich. Und noch was habe ich entdeckt. Nachfolge wird manchmal zum Leistungsdruck. Zumindest habe ich das schon so erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr das aus den Schulzeiten noch so schön kennt, dass irgendwann der Notenspiegel da stand, bevor man seine eigene Note wusste und sich dann gefragt hat, oh, was wird es bei mir werden? Ich finde, dass Nachfolge manchmal zum Leistungsdruck wird, nicht immer befreiend. Menschen haben Vorstellungen, wie Christen zu sein haben, versuchen mich in ein Bild zu pressen, wenn du Jesus nachfolgst, ja, dann musst du doch das oder dieses oder jenes, dann musst du doch da mitarbeiten oder dann musst du dich da besser auskennen oder dann musst du dich so verhalten und so weiter. Und dann weiß ich auch noch, dass Jesus wirklich krasse Sachen sagt, wo ich davor stehe und denke, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Und das kann einen unglaublich unter Druck setzen. Und wir haben auch alle ein Defizit, das wird irgendwie deutlich. Wenn man sich mit Jesus beschäftigt wird, taucht das auf. Aber bei Jesus ist Nachfolge nie Leistungsdruck, sondern es ist die Befreiung davon. Also ich bin mir sicher, Jesus ist derjenige, der diese Kette zum Zersprengen bringt. Wer mit Druck arbeitet, glaube ich, hat Jesus nicht richtig verstanden. Das ist etwas, was ich immer wieder entdecke. Also, mobiler Glaube. Heute starten wir mit einsamem Glauben. Und wir schauen uns dazu eine der krassesten Aussagen an, die Jesus gemacht hat. Eine, die mich manchmal fast in die Verzweiflung getrieben hat, aber doch irgendwie eine gewisse Faszination hat. Und ich nochmal gemerkt habe, wie befreiend das ist, was Jesus da sagt. Und ich hoffe, dass ihr die Worte so an euch ranlassen könnt, ein bisschen euch mit auf den Weg machen könnt. Wir stellen uns dazu mit in eine Gruppe, denn in dem Zusammenhang sind Menschen mit Jesus seit diesem Morgen oder seit ein paar Tagen oder seit Wochen mit ihm unterwegs und ihm nachgelaufen und sie wollen gerne sehen, was macht er jetzt weiter? Was passiert bei ihm? Es war irgendwie spannend, es war interessant. Sie stehen da, viele Menschen, und wir stellen uns einfach mal mit dazu in diese Gruppe und hören ihm zu. Der Text ist relativ kurz, hier ist der Text. Viele Leute begleiteten Jesus auf seinem Weg, da drehte er sich um und sagte zu ihnen: Wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater und seine Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar das eigene Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Also wie gesagt, wir stehen einfach mal dabei bei diesen vielen Leuten. Aber warum stehen wir eigentlich da? Was interessiert uns? Was erhoffen wir von Jesus? Warum bist du dort? eher weiter vorne oder weiter hinten? Was hat dich fasziniert oder bist du einfach eingeladen worden? Offensichtlich jedenfalls gibt Jesus sich nicht mit diesen vielen Menschen zufrieden, sondern er stellt etwas klar. Aber was stellt er eigentlich klar? Er sagt, wer zu mir kommt, der muss etwas tun, muss der etwas leisten, muss der etwas ablehnen, was muss der tun? Jesus sagt dann, alles andere muss unwichtig sein. Also sagt Jesus uns, dass wir die Nachfolge nicht zu leicht nehmen sollen? Redet Jesus uns ins Gewissen nach dem Motto, überlege gut, ob du das wirklich willst und ob du das durchhältst, ob du das wirklich schaffst? Mein Jüngersein geht ans Eingemachte. Willst du das? Schaffst du das? Will Jesus vielleicht aussieben? Wie so ein Prof, der erstmal eine Klausur hinlegt, wo er weiß, die Hälfte fällt durch? Vielleicht sucht Jesus hier eine Art Elite, also solche Menschen, die sich völlig unabhängig machen können, bei denen alle anderen Menschen, sogar die eigene Familie, nur die zweite Geige spielen, unwichtig sind. Wörtlich spricht Jesus hier davon, wer zu mir kommt, der muss seinen Vater, seine Mutter und so weiter hassen. Das griechische Wort, das da steht. Hassen. Sucht Jesus Menschen, die sich für Gemeinde aufopfern und dabei die Familie und ihre eigene Gesundheit vernachlässigen und mit Füßen treten? Und wenn Jesus hier von Familie spricht und wir ein bisschen in die Kultur hineinschauen, in der er gelebt hat, dann ist das das Zentrum des Lebens sozusagen. Also vielleicht hätte man im gewissen Alter sagen können, naja, Mutter und Vater, das geht noch, die kann ich mal wegschieben. Aber wenn Jesus hier davon redet, dann ist er im Zentrum des Lebens angekommen. Und es geht ja nicht nur um andere Menschen, sondern er kommt dann sogar dazu, ja, dich selbst auch. Puh. Was bleibt übrig, wenn weder die wichtigsten Menschen noch ich selbst wichtig bin? Also Jesus greift mit einem Satz alles auf, was uns ausmacht und wichtig ist, und das soll uns unwichtig werden. Und ganz ehrlich, das geht nicht. Also unsere eigene DNA, alles, was uns ausmacht, soll uns unwichtig werden. Du kannst dir das hier mal vornehmen, dass dir alles unwichtig ist, was dich eigentlich ausmacht. Das funktioniert nicht. Wie willst du das machen? Wie soll das funktionieren? Also was meint Jesus hier? Soll ich nur noch fromm sein, am besten auch in ein Kloster eintreten, Mönch werden, allem absagen, keine Familie, kein Ich? Zweite Stelle, was heißt zweite Stelle? Das Beste zu diesem Text hat für mich tatsächlich Dietrich Bonhoeffer geschrieben, und zwar in seinem Buch, wie sollte es anders sein, Nachfolge. Manchmal ein bisschen kompliziert, Dietrich Bonhoeffer, aber trotzdem super. Ein Zitat. Der Ruf Jesu in die Nachfolge macht den Jünger zum Einzelnen, ob er will oder nicht. Er muss sich entscheiden, er muss sich allein entscheiden. Es ist nicht eigene Wahl, Einzelner sein zu wollen, sondern Christus macht den Gerufenen zum Einzelnen. Jeder ist allein gerufen. Er muss allein folgen. Jesus macht uns zum einzelnen Menschen. Einsamer Glaube. Spannend finde ich, dass Bonhoeffer sagt, Menschen entscheiden sich nicht dazu, Einzelner sein zu wollen. Jesus macht uns dazu. Also Jesus schildert hier weniger einen Anspruch, so musst du das machen, mach das, sondern vielmehr etwas, was so ist, was wir so vorfinden. Ich muss für mich eine Entscheidung treffen, ob ich das will, dass das so ist. Also, was bedeutet das? Man kann Jesus so verstehen, dass er hier sagt, uns auffordert, mit allem zu brechen. Nimm alles nicht so ernst, nicht so wichtig, zweite Stelle. Ich habe vor kurzem mit meiner Frau, ich gebe es zu, eine Reality-Show geschaut, The Summit. Also so eine Gruppe von Leuten, die über mehrere Tage zu so einem Berggipfel hochgehen sollen, ziemlich weit oben. Und natürlich scheiden mehr und mehr Leute aus. Und nur einer gewinnt das Preisgeld dann, wenn er oben angekommen ist. Einmal ist die Situation, da soll einer der Teilnehmer zwei Personen bestimmen, die ausscheiden. Blöde Situation, also er steht da und muss zwei rauswerfen. Das tut er dann auch. Er wählt alle aus, die im Spiel bleiben sollen. Und zum Schluss bleiben drei Personen übrig, er und noch zwei. Und dann tut er es, er opfert sich selbst. Er geht selbst raus. Wow. Das geschieht natürlich mit vielen Gefühlen und vielen Tränen, wie sich das gehört in so einer Show. Redet Jesus davon, sich selbst zu opfern? Sucht er Helden? Irgendwie hat das was damit zu tun, aber was bedeutet das? Also man kann Jesus so lesen, wenn du mein Jünger sein willst, dann musst du ein Held sein. Aber ich verstehe Jesus anders. Er verlangt nicht die Heldentat, sondern er stellt etwas klar. Nachfolge beinhaltet etwas. Nachfolge ist nur auf eine Art möglich. Jesus beschreibt eine Wirklichkeit, wie wir sie vorfinden, wie sie ist. Was passiert bei der Nachfolge? Also hier stehe ich oder du. Und bei einer Nachfolge passiert etwas, nämlich dass Jesus dazwischen tritt. Jesus tritt zwischen mich und die Familie, er tritt zwischen mich und meinen anderen Freunden, er tritt zwischen mich und meinem eigenen Leben. Er tritt in alles, was mein Leben ausmacht. Also nicht ich bin der Held und opfere mich selbst und Familie, sondern Jesus tritt einfach dazwischen. Anders ist Nachfolge nicht möglich. Wenn ich Jesus nicht dazwischen haben will, dann kann ich auch nicht Jünger sein. Als Jesus Saulus aufhält, macht er ihn zunächst zu einem einsamen Menschen. Die anderen Menschen, die ihn begleiten, sind auf Distanz. Sie hören zwar eine Stimme, begegnen Jesus aber nicht. Saulus wird in diesem Augenblick zu einem einsamen Menschen. Er wird blind. Es ist nur noch er und Jesus, der da in dieser Situation da ist. Er tritt einfach dazwischen. Ist das die Entscheidung, die Paulus trifft? Es ist die Wirklichkeit, wie sie ist. Jesus tritt dazwischen. Nochmal ein Satz von Bonhoeffer. Er schreibt, in dem Ruf Jesu ist der Bruch mit den natürlichen Gegebenheiten, in denen der Mensch lebt, bereits vollzogen. Nicht der Nachfolgende vollzieht ihn, sondern Christus selbst hat ihn schon vollzogen, wenn er ruft. Also Jesus sucht nicht die größten Helden, sondern er sagt, dass er bei dir dazwischen ist, bei allem, was dein Leben ausmacht. Selbst zwischen dir und dir sozusagen. Nachfolge betrifft alle Lebensbezüge. Und es ist nicht das, was wir vollziehen den Bruch nicht, sondern Jesus tritt hinein. Stört dich das? Und was heißt das eigentlich konkret? Was ändert sich, wenn Jesus dazwischen ist? So, das wird klarer, wenn wir einen Schritt weitergehen und den zweiten Teil von unserem Bibeltext anschauen. Könnt ihr noch? So ein paar schon. Wer folgt, sagt Jesus, dann soll sein Kreuz auf sich nehmen. Also im ersten Teil geht es um etwas sozusagen, was Jesus tut. Er tritt dazwischen. Nachfolge ist nur so möglich, dass er dazwischen geht. Jetzt kommt etwas dazu, was wir tun sollen. Also beim Kreuz geht es nicht um etwas, was uns auferlegt wird, etwas, was schwierig ist, sondern um etwas, was wir uns selbst auferlegen und annehmen. Aber es ist nicht krank. Wer nimmt freiwillig ein Kreuz auf sich? Wieso sollte man das tun? Was könnte mit diesem Kreuz gemeint sein? Dass ich meine Familie vernachlässige und sie mich anschließend nicht mehr leiden kann? Was heißt das? Ich habe eine Antwort in der Bergpredigt gefunden, weil sich da zeigt, von welcher Art das Kreuz ist. Jesus erklärt in einigen Versen da, wer seiner Meinung nach glücklich zu schätzen ist. Und dann zählt er einige Punkte auf, die nicht nach großem Glück klingen. Aber was Jesus dort aufzählt, ist für ihn richtig und wertvoll und wird von Gott gesehen. Die Dinge sind nicht so, dass sie unser Leben direkt einfacher machen. Im Gegenteil, sie machen es eher komplizierter. Aber sie sind so, dass sie von Gott gesehen werden, uns mit ihm verbinden und unschätzbaren Wert haben. Und diese Punkte zeigen, finde ich, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen, wie das aussieht. Was sind das für Punkte? Der erste, jetzt habe ich nicht mehr viel Platz hier unten, egal. Der erste, Jesus nennt die glücklich, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, wörtlich die geistlich Armen. Also keine Helden, nicht die Guten, nicht die wissen, ich bin toll, sondern arm sein. Arm zu sein ist nichts, was erstrebenswert ist, klingt vielleicht, sieht vielleicht manchmal heroisch aus, ist aber nicht toll. Wir wollen lieber was besitzen, etwas haben, auch vor Gott, irgendwie gut genug sein, gute Erlebnisse haben, gute Taten, etwas sagen können. Geistlich Arme können nicht damit prahlen, gut zu sein. Geistlich arm sind nicht die, die wir als geistliche Helden verehren, sondern die mit leeren Händen vor Gott stehen. Und dieser Punkt, geistlich arm zu sein, ist sozusagen die Überschrift vor allem von allem, was danach kommt. Also sein Kreuz auf sich zu nehmen, kann bedeuten, seine Überheblichkeit abzulegen, aufzuhören, sich selbst retten zu wollen und das Heldentum abzulegen. Und das ist tatsächlich anstrengend. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Viel lieber klopfe ich mir auf die Schulter. Das Zweite. Glücklich sind laut Jesus zweitens die, die trauern. Sie sind deshalb glücklich, weil Gott sie trösten wird. Also nicht die Trauer an sich ist das Schöne, sondern dass Gott sie trösten wird. Die Hoffnung. Trauer macht nicht an sich glücklich, aber der Ausblick, der mit dieser Trauer zusammenhängt. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, kann also bedeuten, Trauer nicht zu verdrängen, nicht zu übergehen, nicht wegzuschieben, sondern auszuhalten. Vielleicht, weil jemand gestorben ist, vielleicht, weil etwas Schlimmes, vielleicht, weil ein Zustand grausam ist. Wir nehmen unser Kreuz auf uns, wenn wir Trauer akzeptieren. Drittens sagt Jesus, dass die glücklich sind, die von Herzen freundlich sind, wörtlich die sanftmütig sind. Also da kommen noch ein paar mehr. Wer von Herzen freundlich oder sanftmütig ist, der ringt mit Menschen, auch wenn diese Personen ständig gegen einen schießen. Sanftmütige Menschen sind für Menschen und nicht gegen sie. Und das kann schwierig werden. Das kann ein Kreuz sein. Leichter wäre es manchmal, Menschen auf den Mond zu schießen. Sanftmut ist nicht unbedingt alles mit sich machen zu lassen und immer den Mund zu halten, sondern Sanftmut bleibt Sanftmut, selbst wenn er sich mit dem anderen auseinandersetzt. Viertens spricht Jesus die glücklich, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Macht es Spaß, Hunger und Durst zu haben? Ist es schön? Wer nach Gerechtigkeit dürstet, der sieht die Ungerechtigkeit. Das löst Mangelerscheinungen in uns aus. Es tut weh, man möchte es gerne ändern. Man kann sich damit nicht zufrieden geben. Man kann nicht so tun, als hätte man keinen Hunger und keine Durst. Das kann man nicht einfach wegschieben. Nach Gerechtigkeit hungern kann ein Kreuz sein, das man auf sich nimmt. Schöner wäre es, Ungerechtigkeit einfach zu ignorieren. Fünftens nennt Jesus die glücklich, die barmherzig sind. Wer barmherzig ist, hat ein Herz für Menschen. Wer barmherzig ist, bleibt nicht für immer zornig, legt die Strafe aus der Hand. Wer barmherzig ist, sucht einen Weg aus dem Elend. Und wer barmherzig ist, möchte nicht bei Strafe stehen bleiben. Weder barmherzig noch sanftmütig ist eine Eigenschaft ausschließlich von weichen oder leisen Menschen. Es geht nicht um Persönlichkeitsmerkmale hier, sondern um Charaktereigenschaften. Auch kämpferische Personen können sanftmütig und barmherzig sein. Die Liste geht weiter. Ein reines Herz haben, Frieden stiften, verfolgt werden, beschimpft werden. All das kann ein Kreuz sein, das auf sich genommen werden will. Ich glaube, es ist deutlich geworden, wohin die Reise geht oder was ich meine, von welcher Art das Kreuz ist. Es hängt damit zusammen, wie Jesus ist und wie er lebt und diese Eigenschaften anzunehmen. Also wenn Jesus in all unsere Lebensbezüge kommt, dann hat das möglicherweise Begleiterscheinungen, die ein Kreuz für uns sind. Schwierig. Das Kreuz auf sich nehmen ist nicht, nur noch in der Gemeinde arbeiten und darüber Familien vernachlässigen oder was immer ihr sonst darunter verbindet, sondern das Kreuz auf sich nehmen ist das, was Jesus da beschreibt. Es ist nicht still vor sich hinzuleiden, weil man nicht in der Lage ist, etwas zu sagen, sondern diese Dinge an- und aufzunehmen, die Jesus hier beschreibt und wie er selbst lebt. Jesus ist mittendrin zwischen uns und unserem Leben, zwischen uns und anderen Menschen. Er betrifft alles. Es gibt keinen Bereich, der nicht davon betroffen ist, ob wir Jesus nachfolgen oder nicht. Also sein Kreuz aufnehmen bedeutet deshalb auch nie, Menschen auszunutzen oder im Stich zu lassen oder sich selbst zum Helden zu machen. Sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet, sich von Jesu Art irritieren zu lassen, wenn er dazwischen ist. Nach Gerechtigkeit dürsten, freundlich bleiben, Trauer aushalten, Armut sich eingestehen, beschimpft werden. Und das passiert, wenn Jesus dazwischen tritt, wenn er bei mir dazwischen tritt, wenn er mit seiner Art präsent ist. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich finde, dass du unglaublich herausfordernd bist und irritierend. Die Dinge, die du sagst, die so ganz anders sind, als das, was wir sonst so häufig hören. Und wir leben in einer Welt, wo so viel laute Stimmen da sind, die so viel Zeug reden. Ich danke dir dafür, dass du in jedem Bereich dazwischen trittst, dass du uns nicht alleine lässt mit anderen Menschen, auch nicht alleine mit uns selbst, sondern dass du mittendrin bist. Und du kennst schon jetzt die Situation, wo in welcher Art auch immer ein Kreuz vielleicht nächste Woche auf uns wartet. Dinge, die wir uns so nicht ausgesucht haben, die wir uns vielleicht auch nicht wünschen, aber wo es trotzdem herausfordernd ist, in deiner Art zu leben. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns irritierst und dass du uns mitnimmst auf deinen Weg. Amen.